Morgen, lieber Wolfgang.
Stefan, wie schön, dich zu sehen. Heute nach der Hitzewoche. Ist es bei euch ein bisschen kühler geworden?
Ich bin daheim im schönen Düsseldorf und es ist noch relativ warm und es fängt jetzt an zusätzlich schwül zu werden, weil es hat schon ein bisschen angefangen mit Regnen. Es kommt noch mehr Regen, also es ist jetzt gerade im Umschlagen von sehr schön warm in sehr unangenehm sommergewitterlich.
Ja, absolut. Ich war fast die ganze Woche in Düsseldorf, sehr ungewöhnlich, aber ich war tatsächlich 3 Tage bei uns in unserem schönen Büro, was du ja kennst.
Sehr schön.
Das Büro ist ja in der Tussmannstraße, da in der Spörlfabrik, die ja wunderschön ist, aber die wunderbare Eigenschaften hat, dass sie im Winter sau kalt und im Sommer sau heiß ist.
Ja.
Weil es halt so eine alte Fabrik mit Blechdach ist und so weiter. Aber Atmosphäre schlägt alles. Insofern, das haben wir auch immer wieder gesagt. Wir hatten tatsächlich Kundenworkshops dort. Also das war sehr gut für unseren Podcast. Mit Filialleitern. Und
darf ich fragen, welche Branche? Ich will natürlich keine Details und Namen, aber also Handel, Filialleiter.
Mode-Einzelhandel.
Mode, also okay, Fashion ganz mal. Okay, spannend, Fashion. Spannend.
Ja.
Wir haben ja die letzten Folgen damit verbracht, uns mit 1-2 nicht handelsspezifischen Themen zu beschäftigen, aber auch damit Positivität in das Handelsthema zu bringen.
Ja. Ja.
Fällt mir neuerdings erneut schwer, dort viel Positives zu finden.
Ja, und ehrlicherweise, das ist auch sicherlich in der Situation, war das ein Thema. Insofern, vielleicht haben wir sogar schon ganz elegant den Übergang zu unserem Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Und zwar, wie du weißt, viele Unternehmen, das ist eigentlich ein Multichannel-Unternehmen mit starkem Online-Anteil, setzen ja wieder verstärkt auf den stationären Einzelhandel.
Mhm.
Weil ne, Frequenz in den Städten noch fast auf Vorjahresniveau, also die Passantenfrequenz. Ne? Die Leute gehen in die Stadt, blöderweise gehen sie nicht in die Geschäfte und kaufen nicht so richtig ein. Und das ist ja so ein bisschen das Thema auch. Gleichzeitig ist es einfach eine Chance, weil eben die anderen Wege online etc. immer beschwerlicher werden. Und im Prinzip ja nur die großen Ketten, die großen Plattformen gerade gewachsen, aber eben der klassische Online-Retail ja unter starkem Druck ist. Und das ist im Prinzip ist es genau, auch, wie du sagst, so ein bisschen die Herausforderung gewesen, auch in diesen Diskussionen. Natürlich haben die weniger Frequenz. Ne? Das ist in dieser Zeit halt die Positivität eben herauszuarbeiten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und wenn wir, so brechen wir das ja runter, weißt du, der stationären Modeeinzelhandel oder im Grundsinn stationären Einzelhandel, der Kauf, der Bedarfskauf und die Verfügbarkeit sind ja alles Hygiene. Na, also damit kannst du ja nicht mehr differenzieren. Ich meine, wenn du natürlich eine Wahnsinns-Brand bist, die total in ist, aber sag mal, wenn du das nicht bist, ja, dann ist Differenzierungsfaktor ja nicht das Produkt oder der Preis und so weiter im stationären Handel, sondern der Mensch.
Klar.
Also eigentlich der einzige Differenzierungsfaktor im stationären Einzelhandel ist der Mensch, finde ich. Und für den ist es halt so wichtig, dass der eben eine Perspektive hat, die eben ja positiv ist und der nicht in der Krise mitgerissen wird bei den schönen Zahlen, die wir haben. Und insofern ist das genau der Punkt, den du auch gerade beschreibst. Eigentlich ist es die Herausforderung, trotz der Situation diese Positivität auszustrahlen, weil daraus entsteht natürlich wieder Kreativität, Empathie, Mut und so weiter, die einfach notwendig sind für das differenzierende Einkaufserlebnis. Und ich finde, da hat der stationäre Einzelhandel gerade eine anspruchsvolle Aufgabe, das gut zu machen. Und genau darum ging es eigentlich auch jetzt in dieser Woche. Ja, was tun wir, ne, damit das gut funktioniert? Und ich meine, wie du sagst, die Zahlen, ne, also gibt es ja gerade wieder klassische Umfragen, ne, für fast 60% der Einzelhändler erwarten, auch für Juni, nachdem der Mai schon schlecht war, keine wachsenden Umsätze. Aktuell haben ja unsere Wirtschaftsweisen weiserweise die Zahlen.
Weiserweise und die anderen Weisen, ja.
Die Zahlen gesenkt. Und das ist, glaube ich, die Ausgangssituation.
Ja, also, wie schon gesagt, wir versuchen es mit Positivität. Es gibt nicht so viel Anlass zur Positivität.
Ja.
Und das macht es ja auch nicht immer einfach, ne? Also, irgendwie muss man das Team, die Leute, sich selbst ja trotzdem irgendwie bei der Stange halten, ne? Also, du kannst ja nicht immer wieder darüber sprechen, wie es nicht funktioniert und was nicht so gut ist und dass die Frequenzen sinken und.
Ja.
Also kannst du immer wieder, aber dann wird es natürlich auch immer schwerer, morgens aufzustehen.
So ist es. Und mir ist dabei eben eingefallen, es gibt ein Phänomen in der Psychologie, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. Irgendwie ist es so ein bisschen so, ne? Irgendwie lerne ich gerade, was ich tue, ne? Es wird gerade nicht häufig nicht besser. Und die Gefahr, die dahinter steckt, dass man irgendwann lernt, dass man eigentlich hilflos ist gegen diese gegen diese schwierige Situation. Und ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ich bin nicht ganz sicher, ob es stimmt, dass es die längste Rezession ist seit der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen.
Und wenn das so lange so ist, dann ist dieses Phänomen, ich weiß immer, wir sind hilflos. Und das Phänomen gibt es in Psychologie. Entwickelt hat das damals Martin Seligmann. Ich meine, der hat irgendwann gesagt, man lernt es. Dann hat er irgendwann mal gesagt, nee, ich habe mich geirrt. Der Körper, der sozusagen hat da eine Vordisposition. Das ist auch ein Schutzmechanismus. Ich lasse den Kram mal weg. Interessant ist nämlich, dass der Martin Seligmann einer der Mitbegründer der positiven Psychologie ist. Und du weißt, dieses Thema beschäftigt mich schon seit Ewigkeiten, auch in Führungssituationen. Und das finde ich irgendwie lustig, dass derjenige, der 40 Jahre lang, 30 Jahre lang über das Thema erlernte Hilflosigkeit philosophiert und geforscht hat, dann irgendwann die neue Perspektive eingenommen hat, nämlich das Thema der positiven Psychologie. Und wenn man dann da reinschaut, erkennt man, dass es einen wesentlichen Hebel eigentlich gibt, den er beschreibt, wie man mit diesem Zustand umgeht. Und das ist tatsächlich das Thema Selbstwirksamkeit. Also irgendwie muss ich aus dieser Hilflosigkeit raus und ja, meine Selbstwirksamkeit zurückerlangen, damit ich ein Gefühl wieder bekomme, ich kann da was tun.
Ja, also damit habe ich mich tatsächlich auch schon mal eine Weile beschäftigt. Gar nicht so sehr in einem Business-Kontext, wie wir es hier tun für Organisationen und Unternehmen, sondern ganz, ganz allgemein habe ich da mal ein, zwei Bücher zugelesen. Und da geht es ja schon darum, dass der Mensch in Summe glücklicher, zufriedener, besser durch den Alltag kommt, wenn er auch auf diesen Alltag und die Ergebnisse des Alltags Einfluss hat und sieht, dass er selbst mit seinem Tun wirksam ist und einen Beitrag leistet. Ich kenne das übrigens auch von mir ganz konkret. Wenn ich merke, ist alles gerade so ein bisschen zäh, geht so semi voran, fühle ich mich nicht so gut mit, dass ich mir etwas ganz Konkretes aussuche,
ja,
wo ich mich drauf stütze und versuche, das voranzubringen, um zu zeigen, um mir selbst zu zeigen, schau mal, ja, bist du selbst wirksam, kannst du machen, dass das vorangeht, auch wenn das vielleicht das Große und Ganze jetzt nicht sofort ändert. Aber es gibt mir das gute Gefühl, ein Stück weit einen Beitrag leisten zu können. Also kann sozusagen aus eigenem Empfinden und Lesen und so weiter dieses Thema Selbstwirksamkeit total gut nachvollziehen. Bin ich ein großer Fan von. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch so etwas wie Selbstwirksamkeit in Organisationen gibt und dass auch Organisationen immer wieder lernen müssen, dass sie einfach nicht nur hilflos und paralysiert vor den sinkenden Frequenzen stehen, sondern auch doch irgendetwas tun können und vielleicht auch einfach irgendetwas tun müssen, um aus dieser Starre rauszukommen.
Ja, korrekt. Also ich habe auch einen persönlichen Blick auf das Ding. Ich habe eine gute Freundin, die Gott sei Dank den Krebs überwunden hat. Und wir haben über ihre Krankheits- und über ihre Heilungsgeschichte geredet. Und wie du weißt, hatte ich ja jahrelang eine Neuroborreliose, die ja ewig lang nicht diagnostiziert wurde. Und wir haben das so ein bisschen miteinander verglichen. Natürlich klingt Krebs eben viel schlimmer als Borreliose. Weil, ne, also von Borreliose stirbt man im Regelfall nicht. In Krebs, das kann das Ende anders sein. Aber was interessant war, bei mir war das ja so, dass ich über fast 2 Jahre lang nicht wusste, was ich habe, was ich tun soll. Ja, und bist du irgendwann wirklich frustriert und auch fängst an, hilflos zu werden, egal was ich probiere, Ernährung und Sport und Medikamente und alles Mögliche. Ja, alles funktioniert nicht. Und sie sagte mir, ja, bei Krebs ist es ganz anders. Ja, sobald du Diagnose hast, stellt dir jemand einen Plan auf und sagt, das machst du Tag 1, das machst du Tag 3. Und dann, das heißt, irgendwie gewinnt man ein Stück Kontrolle über diesen Prozess. Natürlich weiß man nicht, ob es nachher gut ausgeht. Das hofft man natürlich. Aber zumindest hat man einen klaren Weg vor sich, der zu tun ist. Und das würde einem ein Stück weit Sicherheit geben.
Ja, das, also in der Situation war ich dankenswerterweise selbst noch nie. Aber das klingt für mich total einleuchtend. Also man hat ja nicht nur den klaren Weg, sondern eben auch etwas, was man auf dem Weg tut. Ne? Also es wird nicht nur um einen herum getan, sondern man muss ja meistens auch selber einen Beitrag leisten, ob es ja Ernährung, Sport, Medikation, was auch immer ist. Und darüber kriegt man ja zumindest das Gefühl vermittelt, oder es ist auch ganz real so, dass man selbst einen Beitrag leisten kann, um die Chancen, dass es am Ende gut ausgeht, zu erhöhen. Und
genau.
Ich würde mal sagen, das ist klassisch Selbstwirksamkeit.
Genau, das heißt eigentlich, das heißt Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, wenn ich einen Weg habe, den ich abarbeiten kann. Und ich glaube, das ist eben wunderbar übertragbar auf Organisationen. wenn ich nicht einfach nur priorisiere und nicht hin und her schiebe, dann ist alles wichtig. Aber wenn ich sage, so, das ist jetzt der Weg, den wir gehen, zumindest für die nächsten x Wochen, und ich kann den erstmal abarbeiten, gewinne ich erstmal wieder Energie, Perspektive und dann vielleicht auch Zuversicht zurück, weil ich erstmal sage, ich weiß, was ich jetzt tun muss. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und was du gerade beschrieben hast, erinnert mich an eine Logik, die man bei Objective and Key Results verwendet. Und das ist ja nun auch relevant für ein relevantes Konzept für die Entwicklung. Und zwar, sie differenzieren zwischen Leading-Indikatoren und Lagging-Indikatoren. Lagging-Indikatoren ist, ich habe den Umsatz gemacht oder ich habe ihn eben nicht gemacht. Und ich kann die Situation aber nicht mehr verändern. Ne? Ich weiß nur, ich habe ihn gemacht oder nicht gemacht. Oder meine Conversion Rate ist gestiegen oder und so weiter. Aber das weiß ich einfach, da ich das erst nachher weiß und es mir wenig Orientierung gibt, ob mein Weg denn jetzt funktioniert, sollen die Key Results, die da formuliert werden in diesem Konzept, eher als Leading-Indikatoren beschrieben werden. Nämlich, woran erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Dass es funktioniert, was ich, weil ich schließe Wetten an. Ne? Meistens, wir wissen aus der, ich meine, jeder, der im Einzelhandel gearbeitet, weiß, wenn die Stimmung im Team gut ist, steigt im Zweifel auch der Umsatz. Ja, das ist wie in einer Fußballmannschaft und überall. Ne? Also so, wenn ich...
Und umgekehrt, ne? Also ja, gewinnen macht halt mehr Spaß als verlieren.
Genau, absolut. Und wenn ich merke, hey, die Teamstimmung steigt, ja, und wir rücken zusammen und wir entwickeln neue Dinge, ja, wir haben mehr Ideen auf den Weg gebracht, da weiß ich zwar immer noch nicht, ob der Umsatz steigt nachher. Ne? Es kann immer was passieren, Gewitter, plötzlich heiß und so weiter, keine Frequenz. Aber zumindest weiß ich, hey, das, was ich tue, gerade führt schon mal zu dem, was ich mir erhofft habe, nämlich mehr Ideen, mehr Kreativität, mehr Mut, mehr Empathie und so weiter. Und das kann ich ja schon als Leading-Indikator irgendwie definieren. Das heißt, also der, aus meiner Sicht sozusagen der zweite Hebel neben dem, dass ich weiß jetzt, was ich tun muss, ist eigentlich, woran erkenne ich, dass ich mich auf dem Weg befinde und dass es auch irgendwie funktioniert? Weil sonst habe ich das gleiche Thema. Ich fange an, irgendwie irgendwas zu tun, habe aber keine Ahnung, ob das irgendwie wirksam ist.
Ja, ich glaube, dass das sogar mit Blick auf unser eigentliches Thema, nämlich den Handel, besonders wichtig ist, solche Leading-Indikatoren zu finden. Weil, wenn wir jetzt mal auf die Frequenz gucken, die uns alle beschäftigt und uns Schwierigkeiten bereitet, die wird ja morgen so oder so nicht besser, egal was wir tun. Also sorry, dass ich da ein bisschen hart unterwegs bin, aber also die allerwenigsten Händler haben einen aktiven Einfluss auf die Frequenz in ihren Einkaufsstraßen und Shoppingcentern, sondern die bleibt halt schwach. Also ich kann ganz, ganz viel tun und wenn ich dann weiter auf die Frequenz gucke, dann bleibt die schwach. Also ich muss ja gerade, ich bin ja dazu gezwungen, Indikatoren zu finden, die abseits davon für mich beeinflussbar sind, wo ich meine Selbstwirksamkeit dran ausleben kann, ja. Und dann muss ich auf diese halt auch gucken. Ne, wenn ich dann trotzdem weiter auf die Frequenz gucke, dann wird das halt nichts. Dann bleibe ich in meiner depressiven Phase. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das nicht schönredet, ne, und dass man sich dann nicht irgendwas sucht, was immer irgendwie auch gut aussieht und sagt, guck mal, hier alles toll, obwohl es nicht so toll ist. Aber es ist wichtig, dass man sich nicht schönredet. Es ist aber gleichermaßen wichtig, dass man sehr wohl konkrete Indikatoren oder wie du es jetzt hier beschreibst aus dem OKR, Leading Indicators rausnimmt, die beeinflussbar sind. Und wenn sie denn positiv beeinflusst wurden, dass man das auch nach vorne stellt und, ich sag mal, in Anführungszeichen feiert.
Absolut. Und ich finde, das passt zum Beispiel, und deswegen schließe ich eben den Kreis, auch eben durch den uralten Punkt von Circle of Control von Stephen Covey, der sagt, richte deine Energie auf das, was du selbst kontrollieren kannst. Wir wissen alles, wir reden wahnsinnig gern über die schwierige Ausgangssituation und über den Krieg und was weiß ich, Trump, was alles da ist und Politik. Und was das alles für uns bedeuten kann. Aber ich, und dann richte ich noch viel darauf, ne, wie viel Energie ich damit als im, zum Beispiel im Vertrieb damit verbringe, dass ich mich über die Ware ärgere, die da ist oder nicht da ist und ich immer das Falsche gerade habe. Und das heißt, da geht auch viel Energie verloren und das, was da das Marketing falsch macht, anstatt sich darauf das zu fokussieren, was ich tatsächlich in der Filiale als Beispiel konkret gerade tun kann mit den Rahmenbedingungen und einfach die Energie dahin steuere, was ich wirklich jetzt selber konkret tun kann.
Ja, das glaube ich auch sehr. Also da beschäftigen sich alle, auch das ist glaube ich gar nicht einzelhandelsspezifisch, aber der Einzelhandel kann das auch besonders gut, aber andere auch, so dieses Schauen, was alle drumherum nicht gut machen. Ne? Also der Einkauf kauft nicht richtig ein und das Revenue Management setzt nicht die richtigen Preise und die Frequenz ist doof, weil, keine Ahnung, irgendjemand an der falschen Stelle die Ampel immer auf Rot stellt. Also ne, da beschäftigen sich doch alle immer sehr viel damit, was sehr weit außerhalb dessen liegt, was sie beeinflussen könnten. Und deswegen sollten sie es eigentlich nicht tun. Also um wieder zurück zum Handel zu kommen, wenn ich dann in der Filiale finde, dass das Sortiment nicht glücklich zusammengestellt ist, dann muss ich natürlich trotzdem im zentralen Einkauf ein Signal geben und sagen, das passt jetzt irgendwie so nicht. Aber wenn halt das Signal zweimal gegeben ist, dann muss ich mich auch trotzdem irgendwann wieder darauf konzentrieren, wie ich denn das Beste aus dem mache, was da ist, weil das ändert sich ja morgen nicht einfach.
Also 100%. Also deswegen heißt ja auch, der zweite Circle heißt ja Circle of Influence. Ich kann das schon beeinflussen. Es beeinflusst mich, aber ich kann das auch beeinflussen. Die Frage ist trotzdem, wie viel Energie habe ich in jedem Circle? Ne? Und wenn ich meine gesamte Energie darauf verwende, dem Einkauf zu sagen, wie Mist das Sortiment ist, dann schaffe ich es eben nicht, die Energie in der Filiale zu haben und dorthin zu lenken. Sag mal, wie ist das wie ist es eigentlich im Hotelbereich? Ist es da ähnlich? Also in den Filialen erleben wir ja genau das, aber ist es dort eigentlich ähnlich? Oder sind die besser, oder ist die Krise da nicht so groß? Oder sind die Mitarbeiter dort besser geschult oder anders geschult, um mit der Situation umzugehen?
Also es ist ein bisschen anders als im Handel. Grundsätzlich ist die Entwicklung in der Hotellerie, kommt darauf an, in welchen Markt ich gucke, aber ich bleibe jetzt mal kurz in Deutschland, ist die nach wie vor positiv. Und es wird immer noch mehrheitlich von Wachstum und so weiter ausgegangen. Auch wir zeigen nach wie vor Like-for-Like-Wachstum. Also die Krise hat nicht so ein globales Moment, wie das im Handel hat, wo einfach die Frequenzen wegbleiben. Ja. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das eigentliche Produkt nicht digitalisierbar ist. Also im Handel habe ich ja dann irgendwann keine Notwendigkeit mehr, in die Stadt zu gehen zum Einkaufen, weil ich kann halt im Internet alles Mögliche auch einkaufen.
Ja.
Das ist quasi das eigentliche Produkt, das eigentliche Konzept des Handels, Ware gegen Geld vor Ort, ja, das ist dann ja wegdigitalisiert. Das geht ja in der Hotellerie nicht, ne? Also also alle brauchen immer noch irgendwie ein Bett mit vier Wänden drumherum.
Ja.
Und das brauchen die auch trotz Digitalisierung und trotz künstlicher Intelligenz und wie auch immer, ne? Also bis wir irgendwann auch mal den Schlaf in irgendeine künstliche Intelligenz übertragen, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, würde ich fanden. Also insofern, da das eigentliche Produkt, das eigentliche Konzept nicht wegdigitalisiert wird,
ja,
gibt es diesen direkten Zusammenhang nicht. Was es aber natürlich gibt, ist ein wesentliches Segment. Im Reisen sind natürlich die Geschäftsreisen, insbesondere die Geschäftsreisenden in kleine mittelständischen Unternehmen, ne, die dann vielleicht zu einer Messe müssen oder einen Kunden besuchen oder. Und das kann man natürlich schon sehen, dass das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wir haben gerade davon gesprochen, mehrere Jahre wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, da kürzen natürlich alle. Und dann wird dann vielleicht auch noch mal eine Geschäftsreise weniger gemacht und eine Messe weniger besucht. Und das merkt dann auch die Hotellerie. Und das kann die Hotellerie nicht beeinflussen. Ich kann nichts dafür tun, dass mein Business- und Kongresshotel in Pusemuckel heute 10% weniger Geschäftskunden hat als vor 5 Jahren.
Ja.
Und die kommen halt auch morgen nicht einfach wieder.
Ja.
Und das ist vielleicht dann ein ähnlicher Aspekt wie im Handel, die wegbleibende Frequenz, dass wir uns dann schon überlegen müssen, was genau machen wir da eigentlich vor Ort, um das aufzufangen, und auch, was machen wir eigentlich ganz genau mit Organisationen und Teams, um eine gewisse Positivität und Selbstwirksamkeit zu erhalten. Also es ist nicht genauso wie im Handel, aber ich würde Parallelen sehen.
Okay, cool.
Ehrlicherweise glaube ich, diese Parallelen gibt es in jeder Industrie.
Ja, ich bin sicher. Wenn wir jetzt mit dem Blick nach vorne, was würden wir denn unseren Zuhörern und unseren Einzelhändlern irgendwie mitgeben, mit dem, was wir gerade diskutiert haben? Also ich glaube, dieses Thema, was du gerade sagst, was liegt in meinem Einflussbereich, ne? Ich kann eine Messe nicht beurteilen, ich kann es nicht schaffen, dass eine Messe stattfindet, oder ich kann nicht für andere Dinge sorgen. Aber die erste Frage, wenn ich jetzt morgen den Laden aufschließe, eben mich zu fragen, was liegt wirklich in meinem Einflussbereich in den nächsten, keine Ahnung, 30, 60 Tagen, und was tue ich konkret, also tatsächlich eine Methode, einen Arbeitsplan erstellen, der eigentlich dem Team und mir selbst erstmal eine Form von Stabilität gibt, Rahmenbedingungen geben, das ist der Weg, den ich jetzt erstmal einschlage. Und natürlich ist das kein Weg fürs nächste Jahr, aber ich glaube, einen gewissen Zeithorizont zu sagen, das machen wir jetzt mal aus dem Grund, das macht für uns so Sinn, eine Abarbeitungsmöglichkeit zu geben, damit eine Form von Sicherheit zu schaffen, auch psychologische Sicherheit zu schaffen, sondern von, wir haben erstmal einen Weg, ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Punkt.
Ich glaube, wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke, du hattest ganz zu Beginn immer gesagt, ne, der wesentliche Unterschied beim Einzelhandel, der wesentliche Faktor beim Einzelhandel ist ja irgendwie der Mensch.
Mhm.
Ich hatte da vor längerer Zeit mal irgendwo einen Beitrag zu geschrieben oder gesprochen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube ja, der wesentliche Differenzierungsfaktor oder das wesentliche Leistungsversprechen im stationären Einzelhandel ist die Interaktion.
Ja, schön. Mhm.
Und das hängt natürlich zusammen, ne? Aber es ist halt, also du hast einmal Produktinteraktion. Ich kann halt anders als im digitalen Raum mich direkt mit dem Produkt physisch auseinandersetzen. Ja. Aber ich habe eben auch menschliche Interaktion. Und das ist dein Punkt. Und dann kommen natürlich viele auf, genau, ich habe einen Berater, Sales Assistant, wie auch immer, und Kunde. Da denke ich immer, das ist eine von drei.
Ja.
Das ist eine von drei Interaktionsdimensionen. Ja. Ich habe auch die Interaktion im Team, weil ich bin nicht alleine in meinem Laden. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste und vielleicht das Unterschätzteste im Retail. Wenn ich jetzt so auf meine Retail-Zeit zurückgucke, dann glaube ich, dass das ist das, womit wir uns eigentlich alle immer viel zu wenig beschäftigt haben. Die Interaktion zwischen den Kunden. Also ich kann halt, wenn ich online shoppe, dann sitze ich in allermeisten Fällen alleine vor meinem Bildschirm und beschäftige mich alleine damit.
Ja.
Ich war vor 2 Wochen mit meinem ältesten Sohn einen Anzug kaufen, weil der hat demnächst Abschlussball in der Tanzschule. Ja? Mhm. Da gibt es ein wunderbares Bild von uns beiden, weil ich mir bei der Gelegenheit auch einen Anzug angeschaut habe. Und wir stehen dann beide da im Anzug, aber er steht da mit einem Telefon in der Hand. Ja? Meine Frau kommentierte das mit, hier, die Herren gehen Anzüge einkaufen und die junge Generation in der Telefonkonferenz mit den Freunden, um direkt zu zeigen, wie es aussieht.
Ja.
So, jetzt macht es irgendwie mobile Technologie möglich, aber das geht natürlich noch viel besser, wenn man mit den Freunden gemeinsam einkaufen geht und dabei noch einen Kaffee trinkt oder eine Cola oder was auch immer und macht. Mhm. Und dieses Thema der Interaktion, Produktinteraktion und aber eben dann auch menschliche Interaktion im Team mit den Kunden untereinander.
Ja.
Ich glaube, das spielen viele viel zu wenig. Es gibt welche, die spielen das exzellent gut.
Also natürlich.
Können wir nochmal irgendwie Apple strapazieren als ein Positivbeispiel in dem Sinne.
Ja.
Aber es gibt eben auch viele, die das nicht tun. Ich glaube, da kann man viel rausholen.
Total.
Und da morgen ist Sonntag, übermorgen früh, wenn ich Montag meinen Store aufschließe, kann ich da dann irgendwie was arbeiten und machen.
Super. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile des stationären Einzelhandels in der Filiale. Ich kann es wirklich Montag tun.
Ja.
Ja, ich muss kein Konzept schreiben, ich muss keine Präsentation halten, ich muss nicht das Sortiment verändern. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, was ist mein Einflussbereich? Und das kann ich abarbeiten, das kann ich tun. Und Menschen mögen eigentlich Interaktionen. Insofern, dieses Thema kann ich wirklich sofort starten. Und irgendwie, ich glaube, wir können es natürlich irgendwie sagen, wir ignorieren jetzt die schlechte Zeit. Genauso wollen wir ja nicht tun. Wir wollen ja sagen, wir wissen, dass die Zahlen anspruchsvoll sind. Wir wollen es nicht ignorieren, aber trotzdem gibt es eben diesen Einflussbereich, diese Selbstwirksamkeit, gerade im Einzelhandel, weil es, wie du gerade beschrieben hast, eben darauf ankommt, wie interagiere ich. Und das kann man eben tatsächlich direkt tun.
Absolut, genau so ist das.
Ich finde, das klingt nach einem schönen Ende für heute.
Ich wünsche allen, die das hören, ab Montag oder wann auch immer, vielleicht hören sie es ja dann auch erst an einem anderen Wochentag, aber dass sie am kommenden Vormittag die Filiale mit der guten Idee zu mehr Interaktion aufmachen und daraus was Gutes entsteht.
Ja. Diejenigen, die es früher hören, haben einen Vorsprung.
Ist ja immer so. Ich kann ja nur immer empfehlen, immer direkt zu hören, was wir sagen. Ja. Und direkt auf uns zu hören, natürlich.
Ja. Also Stefan, ich nehme das für mich auch mit für Montag.
Sehr schön.
Auch wenn ich keine Filiale aufschließe, aber ich finde, das lässt sich trotzdem übertragen auf alles, was wir tun.
In jedem Fall.
Wunderbar.
Und bis dahin wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass ihr mehr Zeit damit verbringt, über das zu reden, was ihr nicht ändern könnt, als mit dem, was ihr ändern könntet, herzlichen Glückwunsch, dann wart ihr hier genau richtig. Abonniert den Podcast, gebt uns gerne ein Like und das zählt übrigens schon als erster Schritt für euren Circle of Control.